Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, guten Morgen. Seid gegrüßt, ihr Wahrheitssuchenden. Ich bin Felo, ihr hört die Nabelshow, herzlich willkommen. Und das ist eigentlich heute ein kleiner Nachtrag, eine kleine Nachtrag-Episode zu einem meiner anderen Podcasts, weil ich da etwas, ja, nicht unterschlagen habe, das schon, aber eigentlich eher vergessen habe. Das hat mich im Nachhinein so ein bisschen gewurmt. Wir hatten gerade, aber das kann ich ja alles jetzt hier nachholen, was ich da vergessen habe. Deswegen mache ich das hier. Wir hatten neulich gerade in der im Sumpf sind wir dem roten Faden gefolgt, Lars, Gregor und ich, wie wir das schon sehr lange machen. Irgendwann muss ich mal eine, wenn die anderen überhaupt keine Lust mehr haben, einen Solo roten Knoten hier in die Nabelshow bringen. Aber das widerstrebt mir. Ich finde, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist, falls ihr das nicht kennt, ich weiß nicht, wahrscheinlich werdet ihr es kennen, denn wenn ihr den Podcast hier hört, hört ihr die anderen auch. Aber das ist so ein Projekt, wo sich so ein roter Faden von einem Film zum nächsten zieht, immer über irgendwelche seltsamen Querverbindungen. Das Ganze fing mit Mesh, dem Film, an, ging dann über Barbarella, über alles Mögliche. Und zuletzt waren wir bei Guillermo del Toro's Pinocchio, diesem schönen Stop-Motion-Film, und sind über die Verbindung Große Lügner zu Terry Gilliams Die Abenteuer des Baron Münchhausen gekommen. Und da gibt's diese eine wunderschöne, und ich sage das jetzt wirklich, weil ich das so wunderschön in jedem Sinne stelle, die Geburt der Göttin Venus. Eine nackige, sehr junge Juma Thurman entsteigt einer großen Muschel. Man muss es einfach so sagen, denn anders habe ich das in den 90er Jahren auch nicht gesehen. So wie die Männer in der Szene, John Neville, Eric Idle, Oliver Reed, saß ich auch vor dem Fernseher mit runterhängender Kinnlade und großen Augen. Und ich möchte etwas über die griechische Mythologie zum Besten geben an dieser Stelle. Ja, der Bildungsauftrag. Geile alte Männer, die junge, nackte Frauen angaffen. Sollte man meinen, griechische Mythologie, was? Ist das etwas so Hochedles, Vergeistigtes, etwas so, das Geistige, das die Geisteswelt der Griechen, Wiege der Zivilisation, Kultur, Schöngeistiges, diese hohen Weihen, erniedrigt und herabgewürdigt, einfach, weil ich es auf geile alte Männer reduziere, auf pure nackte Geilheit im Anblick einer schönen nackten Frau. Wie kann ich nur? Das geht nicht. Die Geisteswelt der griechischen Mythologie muss etwas Hehres, etwas Wundervolles, etwas Ätherisches sein. Und nicht so schmutzige alte Männer, die sabbern, wenn eine nackte Frau aus einer Muschel steigt. Autsch, ja. Naja, und dann, wenn man an die alten Griechen denkt man ja vielleicht auch an die Knabenliebe. Fragt sich, wieso schauen die dann eine nackte Frau an? Hatten die nicht an ihren Knaben, an ihren Pais, haben die da nicht lieber hingeschaut? Ja, also die Päderastia ist, das ist ein größeres Thema, auf das ich nicht eingehe. Päderastie ist heute zu Recht ein Fall für die Polizei. Und damals war das allerdings gesellschaftlich, war Homosexualität ganz anders eingeordnet. Aber ebenso wie eben die Knabenliebe, das hat aber nichts also mit dem zu tun, was man vielleicht später mit Orgien aus dem späten antiken Rom vielleicht in Verbindung bringt. Das war eine ganz, ganz andere Angelegenheit, gesellschaftlich tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine Sache zwischen einem Pais und seinem erwachsenen Freund, eine Lehrer-Schüler-Beziehung, bei der die Sexualität halt auch praktisch mit Teil dessen war. Das ist schwer, so was ich heute, ist man bei aller Offenheit in sexuellen Fragen, dort tut man sich schwer, sich sowas vorzustellen. Bei den Griechen hat das einfach dazugehört. Ich möchte das Thema nicht vertiefen, es ist schwierig genug und ich kann mich da echt nur auf dünnes Eis begeben. Und dazu habe ich verständlicherweise nicht viel Lust, das werdet ihr wohl verstehen. Also lassen wir das Thema Paiderastia aus. Das ist eher etwas für die Historiker oder Gesellschaftskritiker oder Sexualforscher. Legen wir einfach mal fest, auch die alten Griechen hatten aus Aphrodite aus Gründen eine Frau gemacht. Die hatten die gleichen niedrigen urmännlichen Urinstinkte, die im Terry Gilliams Film Münchhausen, Gott Vulkan und die anderen Kerle, die zusammen mit dem spätpubertierenden und frühpubertierenden Zuschauern wie mir, die sich das damals angeschaut haben, Juma Sermon aus der Muschel haben steigen sehen, den alten Griechen wäre es genauso gegangen. So, aber ich will ja jetzt hier auch keine Abhandlung über griechische Geschichte, antike Geschichte und Gesellschaftsgeschichte halten. Ich wollte das in Richtung des Olymps steuern, auf die griechische Mythologie, die griechische Sagenwelt, die griechische Welt der Götter und Göttinnen. Also, bleiben wir bei Göttin Aphrodite. Ich bin kein Althistoriker, ich bin auch nicht mal Hobby-Althistoriker, das sind einfach nur die Themen, die alte Mythologien, die griechische Mythologie im Besonderen, die es mir schon immer angetan haben, über die ich mir immer gerne Geschichten angehört habe oder gelesen habe oder angesehen habe und Filme oder Bücher, Comics, alles Mögliche. Und so ein bisschen was von diesem Schatz möchte ich euch jetzt einfach in meiner persönlichen Form wiedergeben. Sollte es an Genauigkeit und Exaktheit oder an wissenschaftlichen Qualität mangeln, denkt immer dran, das Ganze geschieht unter der Oberherrschaft des Baron von Münchhausen. Eine große, gewaltige, schön ausgeschmückte Lüge, wie sie den alten Griechen durchaus gefallen hätte. Die hatten sehr, sehr, sehr großen Gefallen an solchen Geschichten. Helden wie Odysseus oder Jason waren bei den Griechen zum Beispiel schon deswegen sehr in grobem Ansehen, weil das Fabulisten und Lügner waren. Das waren raffinierte Lügner, die mit ihren Lügengeschichten Feinde austricksen konnten, die Sagen und Fabeln spinnen konnten. Allein sämtlich der ganze Pantheon der Götterwelt waren die Heroen und die Helden und Götter und Göttinnen. Das war ein ganzes großes Gespinst aus fantastischen Geschichten, aus fantastischen erfundenen Geschichten, deren Glaube daran in den Alltag hineingeschoben ist. Es war weniger ein Glaube an die Realität, sondern eher ein Glaube an die Schönheit dieser Realität. Es war nicht klug, an diese fabelhaften Geschichten zu glauben. Es war nicht intelligent, es war nicht wissenschaftlich, es war schön. Es war schön, daran zu glauben, und diese Schönheit hat das ausgemacht. Und wenn ich jetzt Namen durcheinander bringe, dann passiert das deshalb, weil ich das auch schon als Kind gerne durcheinander gebracht habe. Das liegt daran, dass später Entschuldigung, die Römer die griechische Mythologie ziemlich eins zu eins übernommen haben, durchaus auch angepasst, sehr viel von dem Sinnesfreudigen, was in der griechischen Mythologie noch alltäglich war, wurde bei den Römern etwas nüchtern heruntergekürzt. Da hat man mit dem Kurzschwert alles abgeschnitten, was zu fantastisch und schwülstig waren. Die Römer waren da doch eher ja, Beamte, damals Soldaten und Verwaltungsbeamte, die haben die griechische Mythologie wie so vieles andere genommen und verwaltet. Deshalb verzeiht's mir, wenn ich nun Namen gerne mal durcheinander werfle, also werfle. In Baron Münchhausen begegnen wir der Göttin Venus und ihrem Gemahl, dem Gott Vulkan. Das ist soweit richtig. Venus ist die Göttin der Liebe, Vulkan ist der Schmiedegott, der Gott des Schmiede- und Handwerks, also auch des Waffenschmiedehandwerks. Soweit richtig, waren in der Mythologie verheiratet. In der griechischen Mythologie entspricht das Aphrodite, das ist die Göttin der Liebe, das ist später die römische Venus. Und Gott Vulkan war damals Gott Hephaistos, auch in der griechischen Mythologie waren die beiden verheiratet. Nicht unbedingt zum großen Vergnügen der beiden, denn Aphrodite wollte den hässlichen, buckligen, entstellten Gott Hephaistos nicht, denn das war er. Er war hässlich, er war bucklig, er hat gehumpelt, er war dunkel und schwarz und dreckig durch die Schmiede und er war kein glänzender, strahlender Gott. Er hat gehinkt, denn anders als die anderen schönen olympischen Götter war Hephaistos ein hässlicher Gott. Er war zwar der kräftige Gott, der geschickte Gott, der Gott, der mit seinen Händen die tollsten, wunderschönsten Kunstwerke, Gegenstände, Kriegshandwerk, aber auch Dinge, wunderschöne Dinge wie einen goldenen Thron, den er seiner zum Einstand im oder ungefähr zum Einstand in seinen Einzug in den Olymp, denn er war ursprünglich nicht im Olymp aufgewachsen, er hat seiner Mutter Hera einen wunderschönen goldenen Thron geschenkt, der so konstruiert war, dass es, sobald sie sich draufgesetzt hat, eingefangen wurde von dem Thron. Die war dann festgeklebt, eingeklemmt, kam aus dem Thron nicht mehr heraus. Sehr zum Gaudium und zum Jux der übrigen Götter. Das berühmte homerische Lachen der Götter, auf das ich noch an anderer Stelle, auf das ich schon in der Sumpf-Episode angesprochen habe, war nicht unbedingt ein hochgeistiges, ätherisches Lachen. Das war häufig ein ein derbes, grobes Gelächter an Schadenfreude. Die anderen haben sich gefreut, dass die Göttermutter Hera mit ihrem fetten Arsch auf dem Thron festsaß und nicht mehr wegkam. Ha, ha, ha. Das war tatsächlich so. Und erst auf großes Bitten hin hat sich Hephaistos bereit erklärt. In anderen Quellen war es, glaube ich, Merkur, Hermes. Hermes ist die griechische Version des göttischen, späteren göttischen Bruders. Merkur, Hermes, der raffinierte Gott, der Gott der Gott der Händler und Betrüger, aber der Götterbote, der Gott, den man losschickt, wenn man nicht mehr so richtig weiter weiß und wir brauchen irgendjemanden Raffiniertes, der sich einen schlauen Plan ausdenkt und schnell handelt vor allem. Und wenn ich das richtig weiß, hat Hermes Hephaistos betrunken gemacht, auf einen Esel geschnallt und auf diesen Esel gepackt, vor den Olymp geschleift und unter großem Gelächter der Götter über diesen lustigen Trick wurde dann Hephaistos im Olymp der Götter aufgenommen. Man hat ihn dann von dem Esel runtergelassen, in dem Versprechen, dass er die Göttermutter freilässt und dafür dann in den Olymp aufgenommen wird, unter die Götter. Ne, das sind doch ganz edle Gestalten, hat man heutzutage so das Gefühl. Die ein oder anderen öffentlichen Personen des öffentlichen Lebens haben sich da ziemlich viel davon abgeschaut, was so ein Benehmen angeht. Ja, die alten griechischen Götter und Göttinnen, das waren nicht unbedingt Leute mit gutem Benehmen. Die waren nicht in den hehren Sphären und Gefilden einer nobleren Gesinnung. Sie haben sich zum Beispiel Hephaistos, als er dann auf dem Olymp war, hat auch gerne dann als Mundschenk fungiert. Und sehr zum Vergnügen der Götter hat dieser humpelnde, entstellte, buckelnde niedliche, hässliche Krüppel, ist er um den Tisch gehoppelt und hat die Götter und Göttinnen bespaßt mit Grimassen und Fratzen, weil die dann wieder mal am Streiten waren. Und wenn sie gesehen haben, wie der Bucklige da herumgehampelt und gehumpelt ist, dann ja, dann hat die das vergnügt und dann waren die auch wieder zufrieden. Dann haben die wieder mal gelacht. Homerisches Gelächter. Das hat keinen höheren Sphärengehalt. Griechische Geisteswelt ist dann noch nicht so richtig. Also die und wer sich jetzt auch fragt, ne, ist ja auch ein netter Sohn, ne? Es ist ja ein sehr netter Sohn, der seiner Mutter sowas antut. Das ist auch nicht gerade so die beste Mutter-Sohn-Beziehung. Hera war ohnehin jetzt nicht so eine besonders gute, freundliche, liebevolle Mutter. Also nicht irgendwie an den Disney-Zeichentrickfilm denken, an die Hera aus Herakles. Erstens war Hera nicht die Mutter von Herakles. Er wurde zwar ihr zu Ehren so benannt, um sie zu besänftigen. Auch wurde ich weiß gar nicht mehr, wer den Trick angewendet hat, dass den kleinen Säugling Herakles, der ein unehrlicher Bastard von Zeus war und deswegen schon Ziel und von Hass und Verfolgung von Hera überhaupt war, die also nicht nur eifersüchtig auf die vielen Ehebrüche und Seitensprünge ihres Gatten waren, sondern dann auch gerne mal die Frauen und und daraus resultierenden Nachkommen dieser Seitensprünge mit ihrer niedrigsten und boshaftesten und bösartigsten Rache verfolgt hat, und auch die Rettungsversuche von Zeus, der dann gesagt hat, ja, Hera will meine Geliebte sich an ihr rächen. Dann verwandle dich die eben in eine Kuh. So, ist gut. War auch nicht viel feinfühliger. Hera hat Hera war nicht die Mutter von Herakles. Hera war aber die Mutter von Hephaistos. Denn aus dem Gefühl, ich will jetzt auch mal, mein Göttergatte, der alte Sack, hat hier so viel unehelichen Nachwuchs und was ist eigentlich mit mir? Die haben zwar auch gemeinsame Kinder, aber sie hätte dann doch gerne mal auch eins für sich. Also hatte sie sich selbst ein Kind gemacht. Das klingt jetzt so und ist auch so. Denn Göttinnen konnten das damals schon. Die hatte ganz offensichtlich keine Lust, noch irgendeinen stinkenden, schwitzenden, grunzenden, behaarten Schwanzträger über sich rüberrutschen zu lassen. Der Alte hat ihr schon gereicht. Sie hat sich dann selber ein Kind gezeugt. Und das war eben jener Hephaistos, mit dem sie gesagt hat, so, das ist jetzt mein Sohn, mein goldener, strahlender Sohn. Dummerweise war der Sohn nicht golden und strahlend, der war klein und hässlich. Klein und hässlich, nee, das fand sie dann doch doof. Das hat ihr nicht gefallen. Also hat sie das kleine, hässliche, dunkle Etwas, das da aus ihr herauskam, das sie total sofort eklig und scheiße fand, am Fuß gepackt. In anderen Versionen war es Zeus, der Eifersüchtige, der Hephaistos, das Baby, am Fuß gepackt und dementsprechend auch den Fuß zerquetscht hat. Aber auch Hera hat da nicht weniger fest zugetragen, wenn es in der Version der sie das war. Also das Baby Hephaistos wurde am Fuß gepackt und einfach den Olymp runtergeschmissen. Bomb im hohen Bogen vom Olymp geschmissen, tief unten gelandet, schwer verletzt, verkrüppelt, wäre draufgegangen, wenn nicht, ich glaube, irgendeine Nymphe hat ihn dann großgezogen, eine liebende Nymphe, die sich dann an Mutterstadt um ihn gekümmert hat. Und Hephaistos war sein Leben lang verkrüppelt. Das ist bei Terry Gilliam gar nicht so sehr der Fall. Oliver Reed humpelt und hüpft zwar die ganze Zeit so ein bisschen, aber es ist kein richtiges Humpeln, während der echte Hephaistos, der echte Vulkan, wirklich gehbehindert war. Der, das Erste, was er gemacht hat, als er aufwuchs, war sich selber Krücken und Schienen und ein Gehgerüst oder sowas in der Art zu bauen, damit er gehen konnte. Das ist so die Ursprünge seiner Geschicklichkeit als Gott des Handwerks. Der hat sich erstmal Gehhilfen und Prothesen gebaut. Und so kam er dann auch später eben wieder an den Olymp zurück und blieb dort aber auch dann der bucklige, krumpelige, krüppelige Gott mit den hässlichen, verkrümmten Beinen und den Gehprothesen. Ist keine hehre, glorifizierte, goldene, gottgleiche Gestalt. Und dass der entsprechend keine warmen Gefühle seiner Mutter gegenüber hat, sondern als allererstes sich mal mit dieser Thronfalle an ihr rächt und damit seinen Einstand gibt, das denke ich, das kann man ja auch verstehen. Hephaistos war ohnehin schon nicht, also gerne mal einer der Götter, der von allen ein bisschen Tritte und Knüffe abbekommen hat, nicht zuletzt von seiner Ehefrau, die es mit der ehelichen Treue ungefähr genauso ernst genommen hat, wie ihr Neffe, Gottvater Zeus, es mit seiner ehelichen Treue genommen hat. Ja, warum auch nicht? Sie ist die Göttin. Und längst eben als eine der großen mächtigen Göttinnen des Olymps, längst nicht so zart und etwas untergebuttert, wie das so, ja, wie man das so bei Terry Gilliam und Uma Thurman so ein bisschen hat anklingen lassen, dass die hatte zwar schon die Macht über ihren Gemahl, ihn um den Finger zu wickeln, ihn zu schmeicheln und dieses Zärtliche und ach, habe ich dich erregt? Ich ängstliches Pflänzchen. Gut, das dürften auch ihre Tricks gewesen sein, schon immer, auch in der antiken Mythologie dürfte die sogenannten Waffen einer Frau auch Aphrodite zu Gebot gestanden haben. Aber wir dürfen trotzdem bei allem nicht vergessen, Aphrodite war eine der mächtigsten Göttinnen im Olymp. Und Hephaistos gehörte zwar zu dem festen Kosmos des Olymps, das war der festes Pantheon, aber der war halt, nur Hephaistos. Und eher so der dumme gehörnte Ehemann einer Frau, die viel zu gut für ihn. Also eine Frau, die nicht in seiner Liga, in deren Liga er nicht gespielt hat, wenn man das mal so sagen will. Es gibt eine Stelle, an der Hephaistos, die hatte ich auch im Podcast im Sumpf erwähnt, seine Gemahlin beim Ehebruch ertappt mit Gott Ares. Ares, das ist der Kriegsgott. Im Römischen war es dann Gott Mars. Und Ares und Venus, und da kommt es schon an Ares und Venus. Da bringe ich jetzt wirklich die Namen durcheinander. Also Mars und Venus, beziehungsweise Ares und Aphrodite, das sind schon mit die mächtigsten Götter, die gehören zu den mächtigsten Göttern im Pantheon auf dem Olymp, die man sich so denken kann. Da ist gerade mal noch Zeus, was Macht angeht, und nicht mal Hera, die Göttermutter, wäre jetzt mächtiger als Aphrodite. Man darf sich das nicht falsch vorstellen. Aphrodite ist nicht die reine, schöne, ätherische Göttin der Liebe, der Schönheit. Das ist eine ziemlich mächtige Göttin. Das ist die Göttin, deren Pfeile verschießt, die sie auch je nach Quelle selber verschießt, schießt die Menschen in den Wahnsinn treiben kann, die nicht einfach nur verliebt und verschmachten, sondern in einen Liebesrausch, in einen Rausch an Begehren, an körperlichem Begehren. Denn sie ist die Göttin der körperlichen Liebe vor allem. Die kann Menschen wie Götter, wie alles in den totalen Wahnsinn treiben, einfach nur dadurch, dass sie ihren Liebeszauber auf sie wirft. Die dagegen ist niemand gefeit, nicht Hera, nicht Zeus, sonst niemand. Und diese beiden Götter und Ares ist der Kriegsgott. Das ist der brutale, der kräftige. Das ist der brutale Gott. Das ist nicht wie Göttin. Warte mal, ich glaube Athene ist auch Kriegsgöttin, aber ich hoffe, ich bring's nicht durcheinander. Aber eher die Göttin der Taktik und des kühlen Nachdenkens, also der Kriegstaktiken, während Ares ist, ich glaube, es war Athene, oder? Ja, ich hoffe. Während Ares ist der brutale Haut-drauf-Gott. Das ist der Kriegsgott, der mit Schild und Waffe alles kurz und klein schlägt. Blutiges Gemetzel, das ist Ares. Und diese beiden Götter hat Hephaistos in seinem Ehebett überrascht, wusste auch schon, dass er die überraschen wird und hat vorher das Ehebett so präpariert, dass von oben ein unzerstörbares Netz über die beiden Nackten gefallen ist, die sich gerade, ja, die gerade am Kanudeln waren, die gerade mitten im Liebesakt wurden die in ein nackt und ineinander verknäult, wie sie waren, in ein Netz gewickelt, unzerstörbar und vor den Olymp geschleift, vor den Thronsaal von Zeus im Beisein aller anderen Götter, die dann wieder in eben dieses homerische Lachen der Götter ausgebrochen waren. Das waren derbe Gestalten. Man darf sich da nicht irgendwie Vorstellungen hingeben, dass das höhere, dass wir da in höheren Gefilden schweben. Die griechische Mythologie, die stammt aus einer Zeit, die lange vor der hohen Blüte der griechischen Philosophie oder ich habe mal geschaut, ob ich eine Zeittafel finde. Also hatte ich hier irgendwo auch eine, wenn ich sie jetzt richtig finde. Also die griechische Kultur fängt ungefähr 1700 vor Christus an mit der mykenischen Kultur. 1700 vor Christus. Es ist so die Zeit, die mykenische Kultur da 1700 bis 1200 vor Christus, das geht so bis so, da ist in dieser Geschichtsschreibung, da vermischen sich wirklich Mythen mit Geschichte sehr stark, denn das ist eine Zeit, in der es gab's natürlich irgendwelche Überlieferungen, mündliche in der Regel, man hat aber auch Funde gefunden, die wurden zum Teil, weiß Gott, wem zugewandt. Also das ist die Zeit von Agamemnon, von Achilles, das ist die Zeit des Trojanischen Krieges und noch früher. Da ist es schwer von Geschichtsschreibung zu sprechen, aber es sind geschichtliche Funde, die können auf diese Zeit zurücksortiert werden. Die Zeit gab's. Von 1200 bis 800 vor Christus kam es so die dunklen Jahrhunderte, in der alles wieder ziemlich im Dunkel verschwunden war, in der es auch die Kultur verschwunden war. Also die mykenische Kultur war da auch eine Zeit der Kultur und wenn es Kultur gab, gab es also auch Funde, auf die man zurückgreifen konnte, auf die man finden und interpretieren konnte. Und aus dieser Zeit, man darf jetzt aber Kultur eben auch nicht als Hochkultur bewerten, sondern das war halt eine Zeit der Kultur, die hatten dann schon Geschichten, da wurden dann nicht einfach nur Naturereignisse angebetet, sondern aus einem Naturereignis, aus einem Donner und einem Blitz wurde der Blitzeschleuderer und dann wurden da Geschichten, die Erde war nicht einfach nur da, das war Mutter Gaia, die Erde, und der Himmel war Vater Uranus, der sich über Mutter Gaia beugt und sie begattet. Und Mutter Gaia, der das nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, die sich das zwar gefallen lassen, aber da ständige Gestoche und Geschobe und Geschiebe und Gestoße, das war ihr ja nicht so wahnsinnig angenehm. Uranus, das Himmelsgewölbe, der war kein zärtlicher Gatte. Ich komme auf, behalte das mal kurz im Hinterblick, denn da will ich eigentlich später noch auf das Ganze hin, aber ich muss ein bisschen Vorbau machen oder will. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich bin kein, na, mal schauen. Der Bildungsauftrag hier in der Nabelschau, dem humanistischen Bildungsauftragspodcast. Die hohe Zeit der griechischen Geschichtsschreibung, das fängt so im 6. Jahrhundert, 5., 6. Jahrhundert viertes, fünftes, sechstes Jahrhundert, ungefähr so um die Zeit an, vor Christus. Die griechischen Stadtstaaten, Athen, die solonischen Reformen, Beginn der Demokratie, die Konkurrenz zwischen Athen und Sparta, die persischen Kriege und so. Da sind dann auch schon langsam die Römer im Spiel, beziehungsweise parallel entwickelt sich langsam Rom und irgendwann wird dann jetzt Kriege und Rom und Griechenland fällt unter römische Herrschaft. Und das ist die Zeit, in der dann die griechische Philosophie den Höhepunkt, die in Blüte steht, den Höhepunkt ihrer Philosophie, der römischen Philosophie entsteht. Und das sind über 1000 Jahre dazwischen. Auch Homer, wenn es ihn gegeben hat, und ich möchte jetzt nicht dieses Fass aufmachen, gab es Homer wirklich oder nicht, das sind wirklich Streitereien, die Gelehrten unter sich ausmachen müssen. Da gibt es so viele Theorien, aber sollte es Homer tatsächlich als Person gegeben haben, hat der in etwa im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Das berühmteste Werk, das Homer zugeschrieben wird, das sind ja die Elias und die Odyssee. Das geht um die Belagerung Trojas. Wir kennen heute mehr die Odyssee, einfach durch den Film mit Kirk Douglas und all das und die Abenteuer, die Fahrten des Odysseus, ja, mit dem Zyklopen und Skylla und Charybdis, und das ist Abenteuer und Fantasy. Das ist reine Fantasy. Das sind Monster und Schlangen und was nicht was alles. Ich hatte auch schon mal Teile der Odyssee tatsächlich im Original, also nicht im Original, altgriechisch kann ich nicht, sondern auf Deutsch, die Odyssee selber, die Hexameter, gehört. Und das, muss ich sagen, hat mich auch total fasziniert. Man muss sich erstmal an die Sprache und die Reihe, die Versform gewöhnen. Aber das ist auch, das ist wirklich toll und das ist da kein bisschen weniger fantastisch und fantasievoll. Also die Odyssee, das ist eine Fantasy-Geschichte. Aber das erste Werk, die Ilias, ich habe mir das neulich mal in einer Nacherzählung als Hörbuch angehört und war fasziniert. Das geht um einen relativ kurzen Zeitraum im 10. Jahr der Belagerung Trojas und endet nicht mal mit der Eroberung Trojas. Also die Sache mit dem hölzernen Pferd kommt da überhaupt nicht vor. Aber das ist so spannend, das ist so spektakulär. Da sind auch alle Götter mit im Spiel und Helden und Heroen und Verrat und Schlachten und Heldentaten. Unglaublich, das geht wahnsinnig ab. Das ist wirklich im 10. Jahr der 10-jährigen Belagerung, die davor irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, 10 Jahre lang einfach nur am Strand saßen, die Griechen und Troja belagert haben, was vielleicht sogar möglich war, in der Geschichte, also in der Story, nicht in der Historie. Das ist ja eine ganz andere Sache. Schliemann hat zwar Troja ausgegraben, aber auch mit sehr viel mehr Fantasie als wissenschaftlichen irgendwas. Und zwischen diesen Geschichten und einem Homer, wenn es ihn gegeben hat, der die Geschichten dann diese möglicherweise einfach mündlichen Überlieferungen aufgeschrieben hat, gibt eine Theorie, dass die Ilias quasi eine schriftliche Zusammenfassung, eine schriftliche Niederschrift Homers dieser mündlichen Überlieferungen sind, um den Trojanischen Krieg, während dann die Odyssee quasi sein eigenes Oeuvre, das der Teil 2, die Fortsetzung ist. Das, wie man ja das heute gerne auch bei Filmen kennt. Ich habe mir gerade aus Gründen King Kong angeschaut, ja, zum einen den Film aus den 30ern, dann aber auch den von 1976 und dann die Fortsetzung King Kong lebt aus, ich glaube, 10 Jahre später aus den 80ern. Die ersten Filme basieren auf einem Roman, soweit ich das weiß, also haben den mehr oder weniger originalgetreu adaptiert mit leichten Variationen. Und die Fortsetzung ist reine Fantasie. So, und jetzt schauen wir mal, was wir aus den Figuren noch so Tolles machen können. Tralala wird bestimmt viel geiler als das Original. Naja, mal schauen. Im Falle von Homer dürfte die Rechnung aufgegangen sein. Bei King Kong, ich werde mein Urteil zu einem späteren, sagen wir mal, für einen späteren Zeitpunkt, möglicherweise späteren Zeitpunkt aufheben. Aus Gründen. Einfach nur, weil mir das gerade eingefallen war. Also auch da ist so zwischen den ursprünglichen derben, zotigen Mythen, die so 1000 Jahre oder Jahrhunderte früher sich entsponnen haben. Da wurden die Geschichten um die Götter und die Heroen, die sind ja gewachsen. Hier wird einmal ein lokaler Mythos, da ein lokaler Mythos zusammengeschlossen und dann wurden aus diesem und jenem Helden ein Doppelheld, der noch viel größer war. Gerne haben auch bestimmte Regionen oder Städte sich irgendeines bekannten Helden bedient und gesagt, ja, wir in unserer Geschichte hat Herakles aber auch zugeschlagen. Wir hatten auch unsere Abenteuer mit Herakles oder Theseus oder weiß nicht wem allem. Und dann kam es dazu, dass diese Helden immer größer wurden und immer mehr erlebt hatten und zum Teil wirklich tausende von Jahren hätten leben müssen, um das alles zu erleben, was sie haben. Und das Gleiche ist halt auch mit Göttern und Göttinnen. Deswegen es schwierig ist, da heute so zurückzuschauen, wo sind da die Ursprünge, so viel habe auch ich verstanden, dass es um die Ursprünge, dass es um zum Beispiel um Entstehungsgeschichten der Göttinnen. Und weil wir bei Terry Gilliams Die Abenteuer des Barons Münchhausen eben diese Szene gesehen haben, in der Terry Gilliam das Botticelli-Gemälde, die Geburt der Venus nachinszeniert hat. Das ist ein Bild von Sandro Botticelli aus dem Jahr 1485 oder 86. Ist groß, ist in den Uffizien. Ich glaube, ich habe es auch tatsächlich selber schon mal gesehen, als ich da war, aber lange, lange her. Es ist ein tolles Bild und es zeigt die Göttin Venus, nackt und bloß und blass und wunderschön, wie sie in einer großen Muschel steht, und von wie heißen die, also irgendwelchen Untergöttinnen und Naturgeistern, die um sie herum schweben, trocken geblasen und begleitet werden, während sie so ihre Blöße mit ihren Händen und ihrem langen, wallenden, goldenen Haupthaar bedeckt. Und sie steht da in dieser Muschel und eine ganz sanfte Brise treibt sie so auf leichtem, ganz leichtem Wellen, alles ein bisschen mit Gold erhöht, so ans Ufer einer Insel. Es ist alles sehr zart und ätherisch und romantisch. Und ein leichter Lufthauch liegt in der Luft. Es ist goldenes, das Wetter ist golden, die Sonne scheint. Das ist unglaublich idealisiert und unglaublich romantisch. Und diese Szene hat Terry Gilliam dann aufgegriffen, schon ein bisschen weniger idealisiert, aber immer noch sehr, sehr romantisch. Nun ist es Botticelli, 1485, sehr weit weg von den ursprünglichen Mythen. Da wurde wirklich die keusche, reine, wunderschöne Schönheit der Göttin dargestellt, keusch und rein, weil sie sich wirklich alles vorhält. Uma Thurman hat das nicht ganz so gut. Ja, doch, bei Botticelli sehen wir auch einen Nippel blitzen. Da ist die Hand einfach komplett nicht davor. Bei Uma Thurman sah man den Nippel in der Nahaufnahme unten am unteren Bildrand herausblitzen. Das hat man damals auf dem kleinen Fernseher, den ich hatte, nur so vermuten können. In Hochauflösung ist das wahrscheinlich eine der Stellen im Film, bei denen am öftesten die Pause-Taste gedrückt wird, weil das dann schon recht deutlich rüberkam. Da versendet sich nichts mehr heute, wie man so schön gesagt hat. Und ist es ja auch schon so, dass Homer in den homerischen Hymnen, die er auch geschrieben haben soll, auch die homerischen Hymnen, das sind Gedichte, die Hymnen, die er den verschiedenen Gottheiten gewidmet hat, unter anderem auch mehrere an Aphrodite. Und ich werde jetzt mal Bildungsauftrag vorlesen aus der Übersetzung von Konrad Schwenk, den Beginn der homerischen Hymnen, Hymnos auf Aphrodite. Aphrodite, die Schöne, die Züchtige, will ich besingen. Merkt euch bitte die Züchtige. Entschuldigung. Aphrodite, die Schöne, die Züchtige, will ich besingen. Sie mit goldenem Kranz, die der Meer umflossenen Kypros Zinnen beherrscht, wohin sie des Zyphros schwellender Windhauch sanft hintrug auf der Woge des vielrauschenden Meeres in weichflockigem Schaum. So, die Züchtige. Aphrodite war nicht züchtig. Das ist jetzt kein moralisches Urteil. Sie war es einfach nicht. Sie war die Göttin der fleischlichen Liebe, der fleischlichen Lust. Die hat, wie man so sagt, nichts anbrennen lassen. Und warum hätte sie auch? Die unterstand nicht diesen christlichen Moralvorstellungen der tugendhaften Frau, wie sie Botticelli sich vorgestellt hat. Homer hat da schon sehr viel idealisiert und hat sie sehr idealisiert und hat sie gezüchtigt oder gezähmt. Der widerspenstigen Zähmen hat aus Aphrodite eine züchtige Göttin gemacht. Aphrodite war alles andere. Die hatte mehr Liebhaber und Fremdgänge als Zeus. Und das will was heißen, denn Zeus hat alles begattet, was ihm gefallen hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Zeus war berüchtigt dafür, als goldener Schwan, als goldener Stier, als goldener Regen, Golden Shower, den Begriff aus der Pornografie gibt's nicht umsonst, aber hallo, wirklich, denk mal jetzt ruhig ein bisschen in diese Bahnen. Gott, Zeus hat irgendeine schöne Sterbliche gesehen, die wollte der haben. Und weil es für Sterbliche tödlich war, wenn sich ein Gott oder eine Göttin in reiner Form gezeigt hat, hat sich Zeus als etwas verwandelt, auch um sich quasi zu verkleiden, damit seine Gemahlin Hera ihm nicht auf die Spur kam. Also hat er sich unauffällig als goldener Stier, goldener Schwan, goldener Massageduschkopf verwandelt oder auch als goldene Schlange und ist dann über seine Geliebten gekommen, goldene Dusche, und hat sie begattet und befruchtet. Man darf sich jetzt da wirklich, also wenn wer bei der Sache mit der goldenen Schlange jetzt irgendwelche stilisierten, verklärten Gedanken hat und dann nicht automatisch, ob ihr die jetzt kennt und wie gut oder nicht, an Tentakel-Hentai-Porno-Zeichentrickfilme aus Japan denkt, dann habt ihr eine sehr verkümmerte Fantasie, muss ich leider sagen. Die alten Griechen hatten so eine verkümmerte Fantasie nicht. Die wussten, wenn Gott sich als goldene Schlange, in eine goldene Schlange verwandelt, um seine Geliebte, ich weiß nicht welche, aber es gibt das tatsächlich mit der Schlange, um ihr beizuschlafen, um in sie einzudringen, dann wusste er, der dringt auch in sie ein und der weiß, wo er das macht. Da gab's nichts Verklärtes an der ganzen Sache. Das war deftig, die alten griechischen Mythen waren deftig. Und auch Aphrodite hatte an Liebhabern so viele, wie sie nur wollte, und hatte aber auch an Liebeskummer, denn sie war zwar die Göttin der Liebe, aber war deswegen nicht gegen Liebeskummer gefeit. Sie hat sogar eher noch schlimmer darunter gelitten, weil sie selber in ihrem eigenen Zauber gefangen war, den Liebeswahnsinn, den Kummer, an jemanden zu lieben, der sie nicht zurückliebt, das hat sie selber erlebt. Und diese Aphrodite wurde gegen ihren Willen von Gottvater Zeus mit eben jenem buckligen, grauslichen, entstellten Hephaistos verheiratet. Sie hätte lieber Ares, den großen, mächtigen, starken Ares, den Kriegsgott, den Hengst, ein richtiger Typ gehabt. Aber sie musste Hephaistos heiraten. Hephaistos war natürlich hin und weg, so, aber Aphrodite nicht. Die hatte dann neben unzähligen anderen Geliebten auch während ihrer Ehe permanent und ständig und immer wieder ein Verhältnis mit Ares, mit dem Kriegsgott, hinter dem Rücken ihres Gatten Hephaistos, der an Eifersucht übergekocht ist. Das ist ziemlich gut von Terry Gilliam durch Oliver Reed dargestellt. Dem kocht der, schießt der Dampf aus den Ohren. Also die schöne Züchtige will ich besingen, da war Homer schon auf einem anderen Trip gewesen, als das die alten Griechen waren. Und die Deftigkeit dieser ganzen Sache, und da möchte ich jetzt noch hinkommen, weil so langsam wird es Zeit, dass ich hier auch mal das Ganze ein bisschen abrunde und ich möchte heute auch noch frühstücken. Die Geburt der Göttin Aphrodite, die Geburt der Venus, so wie sie Botticelli dargestellt hat. Ich habe das Bild ja gerade schön beschrieben und auch Terry Gilliam. Es gibt da verschiedene Variationen. Bei Homer zum Beispiel ist Aphrodite die Tochter von Zeus. Ursprünglich war sie aber die Tochter von Gaia und Uranos. Sie war nicht die Tochter von Gaia, sie war die Tochter von Uranos. Das darf ich jetzt nicht falsch rüberbringen. Also Uranos, der Großvater von Zeus, denn Uranos hat die Titanen geschaffen, mochte die Titanen nicht, hat sie mit seinem Prügel wieder in den Tartaros, in den Mutterleib zurückgestoßen. Gaia, die darüber so erbost war, hat den jüngsten ihrer Söhne, Kronos, überredet, er soll seinen Vater mit einer Sichel kastrieren, entmannen, wie es so schön heißt. Das hat der dann auch mit großem Vergnügen gemacht, hat sich eine große Sichel genommen und seinem Vater das riesige, gewaltige, zuckende Genital abgeschnitten. Komplett alles. Schwanz und Eier, alles ab. Und dieses, darauf hin konnten die Titanen wieder entkommen und Uranos hat seinen Sohn verflucht, ihm geweissagt, dass sein Sohn, also dessen Sohn, der einst dasselbe mit ihm machen würde, was dann auch geschieht, dessen Sohn war Zeus. Im römischen Pantheon ist Zeus Jupiter. Und Zeus hat dann mit seinem Vater Kronos später genau dasselbe gemacht. Denn der war ein genauso lausiger Vater und auch ein genauso lausiger Ehemann. Denn der hat dann, weil der Platz frei war, direkt weiter da gemacht, wo Uranos jetzt nicht mehr konnte. Und hat dann sich einfach mal Mutter Gaia geschnappt und begattet. Weil sie war halt gerade da. Und das waren halt diese Art Geschichten. Da ist nichts Hochgeistiges, nichts Hochphilosophisches im Spiel. Das ist reines, deftiges, brutales Sagentum. Man muss das schon mögen, oder? Man muss sich mit Grauen abwenden und lieber in geistigen Sphären wandeln. Nun kommen wir nochmal zurück zu der Entmannung Uranos durch Kronos. Kronos hatte jetzt also in der einen Hand die Sichel, in der anderen Hand die zuckenden Genitalien. Die hat er einfach, die zuckenden Genitalien von Uranos, hat er einfach ziemlich achtlos hinter sich ins Wasser geworfen. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, was er da in der Hand hatte, hatte von Blut und Schleim nur so gespritzt, gezuckt und immer noch pulsiert. Während er das nach hinten hin sich geworfen hat, sind aus diesem Brocken Fleisch auch Bluts- und Spermatropfen auf die Erde gefallen, aus denen dann sofort wieder andere Kreaturen gewachsen sind. Aber das, weil anders als der Gott Onan, nein, der, wie war das, Onan, ich glaube, es kommt aus der Bibel, die Sünde des Onan, der seinen Samen auf die, fruchtlos auf die Erde fallen lässt, ist es bei den Göttern so, wenn da der Samen, der göttlicher Samen fällt nicht fruchtlos irgendwo hin, so tot kann kein Untergrund sein, dass da nicht sofort irgendwas rauswächst. Und wir sollten uns jetzt dann nicht drüber lustig machen. Gunen wird möglicherweise das Jugendwort des Jahres 2025. Schlagt mal nach. Gunen ist, was ist Gunen? Gunen ist, habe ich gelernt, so eine richtig schöne, lange Masturbationssession. Das ist das möglicherweise das Jugendwort des Jahres 2025. Die Griechen hätten es verstanden. Die alten Griechen. Also, wir waren hinter sich werfen. Das zuckende Glied, die Hoden, zuckend, blutend, von Schleim, von Sperma spritzend, fliegt hinter Kronos ins Wasser, ins Meer. Und dieses Zucken und Spritzen und Schleimen, das Blut, der Sperma, das Meer wallt auf dadurch. Das ist ein gewaltiges Aufwallen. Das platscht nicht einfach so und zieht so kleine Kreise und auch diese kleinen harmlosen Wellen, die wir da bei Botticelli sehen. Ach, lächerlich. Das muss man sich aufstellen, das ist das Geschlecht des Urgottes. Da wird jetzt gleich eine Göttin geboren, eine der großen Göttinnen, die wenn man danach geht, die älteste Göttin des griechischen Olymps. Das ist eigentlich die Tante von Zeus. Denn sie ist dadurch die Schwester des Kronos, auf jeden Fall die Tochter des Uranus. Aber nicht die Mutter von Gaia, sondern ihre Mutter, wenn überhaupt, ist das Meer. Aber eigentlich hat sie keine Mutter, denn das ist Meer, wallt sich auf. Das sind gewaltige Naturmassen, die sich da aufhalten. Da entsteht ein gewaltiger Schaum, ein Meeresschaum. Diese Meeresgischt vermischt sich mit dem Blut, mit dem Sperma und aus diesem Schleim, aus diesem wilden, wabernden Schleim steigt die Göttin Aphrodite empor. Die Schaumgeborene, wie sie heißt. Sie heißt so. Das ist die Schaumgeborene. Und bei Botticelli sieht man nicht mal mehr den Schaum. Da wurde später auch die Muschel ins Spiel gebracht. Die kam auch relativ früh schon mit rein. Sie könnte, denn sie scheint dann in einer Muschel übers Meer getragen worden zu sein und auf der Insel, ich glaube Zypern, hatte ich Zypern gesagt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Dann an Land gegangen zu sein, und die Muscheln wurden in der Antike auch als Meerschaum betrachtet. Also man ist davon ausgegangen, dass Muscheln aus Meerschaum geformt wurden, also immer noch die Schaumgeborenen, und so eine Muschel, die sich öffnet und die Göttin freigibt, wie das zum Beispiel bei Terry Gilliam der Fall war und auch hier bei Botticelli und auch generell die Göttin, die aus der Muschel, das hat ja natürlich auch wieder was sehr Geschlechtliches. Das hat schon sehr Geschlechtsteile. Das ist also auch durchaus eine Geburt, aber eigentlich war die Muschel wohl ursprünglich nicht im Spiel. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie eine einzige riesige orgiastische Sauerei, aus der da eine wunderschöne, voll ausgebildete Frau, also wir dürfen gehen nicht davon aus, dass das ein Säugling war, der da geboren ist. Das war eine erwachsene, voll ausgebildete, voll ausgerundete Frau, nackt und schön und geil und Blut und Sperma und Schaum und Schleim besteckt und bespritzt und vollgeklebt, wer da nicht automatisch Gedanken hat, wie sie aus dem schlimmsten Porno stammen. Ich wollte jetzt gerade das Genre des Pornos nennen. Ich muss gestehen, da bin ich, glaube ich, zu harmlos. Ich kenne die Bilder. Ich weiß, was soll ich da vorlügen? Ich habe auch schon mal Pornos angeguckt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Blut und Sperma und Schaum, und aus dieser Sauerei, aus diesem klebrigen Durcheinander, aus diesem aufgewühlten, aus diesen aufgewühlten Elementen steigt sie empor, nackt und verschleimt und beklebt, die Göttin Aphrodite, die Göttin der Liebe, der Lust. So, und wenn ihr jetzt die richtigen Bilder im Kopf habt und trotzdem immer noch, oder beziehungsweise wenn ihr jetzt nicht die richtigen Bilder im Kopf habt und immer noch bei eurer Vorstellung einer hochgeistigen griechischen Geisteswelt ist, einer ätherischen, einer idealisierten, romantisierten Vorstellung der antiken Mythen, in der die Göttin Venus ein hehres, zartes Geschöpf ist, das von Engeln angeblasen, leicht angepustet, irgendwo auf einer Muschelschale an Land getrieben wird. Gerade mal geschaut auf das Bild. Die Muschel hat noch nicht mal mehr Muschelfleisch bei Botticelli. Das ist einfach nur eine leere Muschel. Die hat nicht mal mehr Fleisch, die Muschel. Ist sehr traurig. Das ist, mein Gott, wie blutleer und geschlechtslos kann eine Göttin eigentlich zur Welt kommen. Es ist traurig. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe jetzt was für eure humanistische Bildung getan. Für irgendwas muss es ja gut gewesen sein, dass ich selber auf einem humanistischen Gymnasium war und mir den ganzen Scheiß anhören musste. Nur unsere Lehrer und Lehrerinnen haben uns das nicht so schön erzählt. Die haben das Ganze eher langweilig gemacht. Ich hoffe, ich habe euch jetzt heute ein bisschen damit unterhalten können, mit meiner persönlichen Vorstellung der alten griechischen Mythologie. Es gibt noch sehr viel mehr davon. Ich weiß nicht, wenn ihr Spaß an sowas habt, ich werde jetzt keine größere Reihe daraus machen, aber Stephen Fry hat zum Beispiel ein paar hervorragende Romane, Nacherzählungen über griechische Heroen, griechische Götter, über die Ilias und den Kampf über Troja und die Odyssee geschrieben. Das ist unglaublich gut. Oder einfach einen meiner All-Time-Favorites, und den kennt ihr bestimmt, Michael Köhlmeier, der die griechische Mythologie und generell überhaupt viele andere Mythologien auch nacherzählt. Der begleitet mich auch schon seit, ich weiß nicht, seit ich mit dem Trickfilmzeichnen angefangen habe und nebenbei gemerkt habe, wie schön man da Hörbücher und Hörspiele anhören kann, und da irgendwo mal auf einen Schatz mit Kassetten gestoßen bin, in denen damals Michael Köhlmeier das alles schon erzählt hat, was ihr heute zum Beispiel auch alles in den diversen Mediatheken finden könnt. Macht sehr viel Spaß. Keine Ahnung, lasst euch, sucht euch eure eigenen Quellen. Es gibt so vieles über alte Mythologien. Geht auf fantastischeantike.de. Ich möchte hier den Blog und Podcast von meinem lieben Freund Dr. Michael Kloy an der Stelle nochmal empfehlen. Der wäre eigentlich der Gast, den ich hier hätte einladen müssen zu diesem Thema, wenn ich hier Gäste einlade. Fantastischeantike.de, ein toller Podcast und ein toller Blog, in der Michael Themen aus der antiken Mythologie mit der modernen Popkultur abgleicht. Sehr faszinierend, wirklich eine ganz große Empfehlung. Und ja, ansonsten, wenn ihr mir gewogen bleibt, dann schreibt mir nette Kommentare hier auf Podigy oder auf Blue Sky findet ihr mich, und Facebook findet mich in den sozialen Medien. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir eine Postkarte. Mal schauen, ob ihr die Adresse findet. Ich habe das im Impressum bei Podigy immer noch nicht herausgefunden, wie man das musste ich angeben, ist aber nicht öffentlich, Datenschutz und so weiter. Aber wenn ihr in den Sumpf geht, weil ihr jetzt vielleicht sagt, die Abenteuer des Baron Münchhausen. Mal schauen, was er abseits von Göttern und Göttinnen, was sie da sonst noch so erzählt haben, dann geht doch in den Sumpf und schaut mal, was wir da in der aktuellen Folge "Und Lügen haben falsche Nasen" heißt die, über die Abenteuer des Baron Münchhausen von Terry Gilliam erzählt haben. Da redet ja nicht nur ich, da redet auch Lars und Gregor. Und auf der Seite, da könnt ihr dann auch gerne Kommentare hinterlassen. Da findet ihr dann auch das Impressum recht leicht. Und wenn ihr im Impressum meine Adresse seht, dann könnt ihr, weil jetzt gerade Herbstferien sind, zumindest hier in NRW, und ihr vielleicht irgendwo tolle Gestade aufsucht, irgendwelche fantastischen Inseln, mir eine Postkarte von da schreiben. Ich freue mich immer sehr über Postkarten von meinen Zuhörern. Das ist immer schön. Ich komme nicht mehr so viel rum und ihr verreist dann ein bisschen für mich. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, einfach als Dankeschön das Ganze zu teilen, weitersagen, Bewertungen, Sterne abgeben oder wenn ihr wirklich Lust habt, ein kleines Dankeschön, dann gibt's da die Wunschliste, das findet ihr auch auf der Seite, da könnt ihr mir kleine und große Sachen schenken, das ist kein Sponsoring, das ist keine Bezahlung, das ist einfach nur ein Dankeschön, der Podcast ist immer noch umsonst. Ich habe auch gerade tatsächlich ein sehr schönes Geschenk von einer Hörerin bekommen. Das möchte ich dann in der nächsten Folge groß vorstellen, weil es eine größere Vorstellung einfach wert ist. Aber einfach schon mal vielen lieben Dank an Katja an der Stelle. In der nächsten Folge werde ich es groß vorstellen. Du hast mir eine Riesenfreude damit gemacht. Wirklich ganz toll. So, und das war's jetzt. Ich gehe jetzt frühstücken und ihr hört das Ganze von mir aus gesehen morgen früh. Ich lasse euch Zeit, erstmal den Sumpf angehört zu haben. Ich habe nämlich heute nach dem Frühstück leider auch noch eine Menge zu tun und da komme ich wahrscheinlich erst dann am Abend dazu, das, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, auch noch ein bisschen abzumischen und online zu stellen. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.